Herzlich willkommen mit diesen wunderbaren Bildern. Die evangelische Gemeinde Albisiet an diesem Sonntagmorgen. Ich habe mich total gefreut auf den Jürg Bienstiel und auf seine Predigt. Und zwar nicht nur, weil er uns ja Nachbargemeinde vertritt vom FG Effeziaplatz, sondern auch das Thema, das er heute hat, ist extrem herausfordernd und spannend. Ich weiss noch, als ich vor 25 Jahren Christ geworden bin, die erste Diskussion, die ich im Geschäft hatte, mit jemandem, der auch gläubig war, ist über den Bibeltext. 10 Jungfrauen, 10 Lämpchen, 5 gut vorbereitet mit einem Reserveölkännchen, 5, dann ist das Lämpchen ausgegangen, die sind dann nicht als Hochzeitsfest eingeladen worden und dann ist die Diskussion losgegangen. Wer sind die Jungfrauen? Warum haben die nicht den anderen ein bisschen Öl geben können? Wer ist denn da gemeint? Ist da gemeint oder die Juden oder wer ist da alles gemeint? Eine riese Diskussion. Ich kann euch sagen, der Bibeltext ist euch seitdem nicht mehr angelangt. Ich habe Auslegungen gelesen, aber ich habe den nicht mehr, bin nicht weitergekommen, nicht schleuer geworden in diesem Text. Und ich weiss nicht, wahrscheinlich wird uns das heute Morgen einen Teil mehr öffnen. Bei Jürg Bienstiel hat sich da wahrscheinlich schon länger Gedanken gemacht über den Text. Und dass wir da in das hineingenommen werden, wo Gott sich denkt hat in die biblische Wahrheit, dass wir ein Stück mehr über uns und über ihn und über unsere Nächsten können heute Morgen lernen. Ich möchte gerade noch für den Gottesdienst und für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du so komplizierte Sachen in die Bibel hineingeschrieben hast, die wir am Anfang gar nicht verstehen, die uns aber auch nie mehr loslassen. Und irgendwann tust du uns die Augen öffnen über irgendetwas, wo du uns wieder etwas möchtest zeigen, wie lieb das du uns hast. Wie ernst, dass du das meinst, wie nahe, dass du uns sein willst und was das für unsere Nächsten bedeutet. Ich danke dir, bist du da und schenkst gerade heute Morgen uns Kraft, dass uns das Lämpchen nicht ausgeht und dass wir Reservelämpchen dabei haben und was auch immer das für unser Leben bedeutet. Danke vielmals. Amen.
Dankeschön. Guten Morgen miteinander. Ich glaube, dieser Text eignet sich nicht gerade zum jemanden, der zu Jesus gefunden hat, die Geheimnis vom christlichen Glauben noch tiefer einzuweihen, zumindest nicht, wenn man nicht weiss, was das eigentlich meint, das Gleichnis. Und ich bin noch vom Harry eingeladen worden. Das ist irgendwie für euch wahrscheinlich noch komischer als für mich, aber für mich der Gedanke, dass jetzt der Harry nicht mehr da ist, ist irgendwie ein komischer. Aber ihr werdet es mit der Zeit wahrscheinlich realisieren. Aber er hat irgendwie mal gefunden, ich muss jetzt unbedingt an dem 12. Juni kommen. Unbedingt der Termin, kein anderer, warum auch immer. Und dann hat er gesagt, du Harry, das ist noch schwierig, weißt du, da muss ich einen Ersatz haben bei mir und so. Ja, mach doch das und... Genau. Dann hat mir jemand von Open Doors angerufen. Und dann habe ich dich gerade eingeladen. Bei uns im Gottesdienst ist jemand von Open Doors bei uns am Helvetiaplatz. Und dann konnte ich da zusagen. Genau, das hat sich dann so ergeben. Darum bin ich jetzt da. Danke vielmals. So weit ist es mit dir gekommen, schimpft der Pfarrer mit dem kleinen Bub. Du hast Schocke gestohlen. Weißt du denn nicht, dass es ein Wesen gibt, dem nichts verborgen bleibt, wo alles sieht und alles weiss und ich selber ein Staubkorn bin vor dem? Ja, doch, sagt der Bub und Tränen laufen ihm ab. Es ist Frau Pfarrer. Genau. Wisst ihr, warum ihr jetzt gelacht habt? Ihr habt gelacht, weil ihr die Anspielungen von dieser kleinen Geschichte versteht. Alle Elemente von dieser Geschichte sind euch vertraut. Und die überraschende Pointe löst bei uns eine sofortige Reaktion aus. Es ist nicht nötig, euch den Witz zu erklären, wenigstens die, die ihn verstanden haben. Den anderen können mich nachher noch fragen, aber ich glaube, es hat jeder verstanden, weil ein Witz, den man erklären muss, ist gar kein Witz. Dort ist der Witz, dass man erklären muss. Aber ein Witz, der muss einfach einschlagen, den muss man verstehen. Sonst ist es kein Witz oder man hat nur am falschen Ort erzählt, weil es da die Leute nicht können quasi einen Bezug dazu finden. Genauso verhält es sich mit dem Gleichnis, wo Jesus erzählt, nicht, dass das Witz wäre, aber genau das ist der Effekt, wo Gleichnis erzeugen sollte. Die meisten Gleichnisse lösen bei den Zuhörern direkte Reaktionen aus, oder mindestens damals. Sie verstehen sofort, was Jesus damit andeutet. Manchmal haben Pharisäer und Schriftgelehrte noch schneller kapiert, was Jesus gemeint hat mit dem Gleichnis als die Jünger. Und wo Jesus den Jüngern einige Gleichnisse erzählt hat, ohne dass er irgendein Verhalten von Pharisäern und Schriftgelehrten direkt angesprochen hat, haben sie doch realisiert, er redet von uns. Als die führenden Priester und die Pharisäer diese Gleichnisse hörten, war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Das war ihnen klar. Sie haben das begriffen. Sie sind hässig geworden. Am liebsten hätten sie Jesus gepackt, eingesperrt und getötet, was sie dann später auch gemacht haben. Aber sie haben sich noch gefürchtet vor dem Volk, weil doch das Ansehen von Jesus noch hoch war. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt hat, hat das unmittelbare Betroffenheit ausgelöst. Es sind Geschichten, die sich im Lebensumfeld der Zuhörer sich abgespielt haben. Geschichten beinhalten aber immer überraschende Elemente. Etwas, das man nicht erwarten würde. Wendungen, die man nicht erwarten würde. Aber warum erkläre ich das? Heute beschäftigen wir uns eben mit dem Gleichnis, wo Jesus erzählt über seine Wiederkunft. Und das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen, die an einem Hochzeitsfest teilnehmen, hat schon viel Deutungsversuche hinter sich. Und abenteuerliche und schockierende, eben, dass man es noch gar nicht mehr anschaut. Das ist auch ein Gleichnis, das ich immer vor mich hingeschoben habe. Es gibt so Sachen in der Bibel, die schiebe ich vor mir her. Denke ich, ja komm, ich weiss nicht, warten wir noch bis, weiss ich wann. Das ist auch eins von denen. Und dann habe ich Predigtreihen aufgesetzt mit den Gleichnissen, die Jesus erzählt über sein Wiederkommen. Da ist halt das auch dabei, dann habe ich das halt genannt, denkt, okay, jetzt stelle ich mich dem mal. Und ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich das gemacht habe. Es gibt wirklich extrem viele Deutungsversuche. Es gibt Leute, die sagen, da könnte ich Wochen drüber reden. Sorry, ich wüsste nicht, dass ich wochenlang über die kurze Erzählung sollte erzählen. Aber eben, wenn man halt das, kommt ein bisschen vor, mit welchem Verständnis. Gleichnis, wo wir heute nicht mehr sofort verstehen, die verleitet uns eben oft für abenteuerliche Spekulationen. Es wird den Eindruck erweckt, dass das Gleichnis eine verborgene Botschaft beinhaltet, wo man dann muss entdecken. Und dass halt nur die ganz Schlauen halt dann wirklich entdecken. Man muss es wie entschlüsseln, wie ein Rätsel. Das ist vielleicht interessant und tut uns vielleicht auch ein bisschen schmeicheln, dass wir etwas verstehen, wo andere verborgen bleibt. Doch wenn wir ehrlich sind, bleiben wir meistens verstört zurück und fragen uns, ob das denn wirklich alles stimmt und ob das wirklich so kompliziert ist. Und oft, wenn wir das als Christen auch nicht so gerne zugeben, wächst bei uns, bei solchen Spekulationen und Auslegungen, die Verunsicherung und die Angst, was kommen wird. Also, ganz klassisch, wenn das Öl der Heilige Geist ist, was ihr an vielen Orten lesen könnt, dann gibt es einfach ganz fundamentale Fragen, die aufbrechen. Kann man denn ein bisschen Heiligen Geist haben? Und wenn wir dann sagen, dass wer der Heilige Geist hat, erlöst ist, ja, warum kommen denn die 5, die ein bisschen weniger haben, denn nicht zu dem Hochzeitsfest? Und dann laufen die alle raus nach dem Gottesdienst und denken, oh, wie viel Heiligen Geist habe ich echt? 50, 60, 70, langen 80%, um dann dort hinzukommen? Versteht ihr? Es funktioniert gar nicht. Es widerspricht sich in sich selber. Aber wir sind manchmal von so Bildern so gepackt, Öl gleich Heiliger Geist. Aber es funktioniert nicht. Öl kann auch mal etwas anderes sein. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Jesus wollte verstanden werden. Er hat seinen Jüngern keine verschlüsselte Botschaften weitergegeben. Und wenn die Jünger seine Gleichnisse nicht verstanden haben, hat er sie erklärt. Und die Erklärung war einfach und sofort einsichtig. Jetzt müssen wir mal schauen, Wenn Jesus das Gleichnis erklärt, nehmen wir mal das vierfältige Kornfeld, da können wir lange darüber diskutieren. Wir wissen nicht, was ist jetzt der Samen und so weiter. Und dann lesen wir die Erklärung und sagen, wie oft, das könnte man eigentlich auch kommen können. Oder? Das ist ja logisch. Nachher. Also, wenn denn Jesus das aufklärt, dann ist es leicht verständlich. Einsichtig. Und es bleibt nicht mehr so ein komisches, ja, ist jetzt das so oder ist das so? Es ist eigentlich logisch dann. Natürlich verstehen wir die Gleichnisse nicht so wie die Menschen damals, denn wir leben in einer ganz anderen Welt. Wir verstehen nicht alle Anspielungen automatisch, wie bei dem Witz, den ich euch erzählt habe. Darum müssen wir herausfinden, was die ersten Zuhörer verstanden haben, wo sie die Geschichte gehört haben. Das ist der Schlüssel eigentlich zu jedem Bibeltext, der Schlüssel zu jedem Gleichnis. Und jetzt werden wir schauen, ob uns das heute Morgen mit dem Gleichnis von der klugen und törichten Frau gelingt oder ob ihr den Eindruck habt, das gelinge. Der grosse Rahmen von dieser Erzählung bildet ein Hochzeitsfest. Entsprechend der damaligen Seite war die Braut im Haus vom Vater mit den Brutjungfer oder Jungfrauen und sie haben gewartet, bis der Bräutigam aufs Haus zukommt vom Vater und dann sind dann die Jungfrauen mit der Brut dem Bräutigam entgegengegangen. Das ist so ein bisschen der Ablauf gewesen. So hat man die Hochzeit gefeiert. Und natürlich ist dann vorangekündigt worden, jetzt kommt der Bräutigam. Und dann haben sie sich aufgemacht und sind dem Bräutigam entgegengegangen. Und die Jungfrauen, die haben dann, weil es meistens schon dunkel war, mit Lampen die Braut begleitet. In Israel wird es ja knallauffall dunkel, die haben nicht die Dämmerung wie wir. Und dann hat man halt da Lichter gebraucht. Die Lichter waren so Stangen an der Spitze, so eine Schale aus Kupfer. Dort hat man Kleiderfetzen, Öl und Baumharz gesteckt, so eine Art Fackeln. Und es gibt auch Übersetzer, die das mit Fackeln übersetzen, auch die Übersetzung, die ich verwende. Mit dem Hintergrund fängt Jesus mit seiner Erzählung an. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Jungfrauen sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Oder anders gesagt, wenn Jesus kommt, wird prinzipiell etwas Vergleichbares passieren wie der Geschichte mit diesen 10 Jungfrauen passiert ist. Und die erste Überraschung ist, dass die Jungfrauen sich unterscheiden. Das überrascht schon mal den Zuhörer, oder? Zuerst sind sie nur Jungfrauen, plötzlich kommen die ein bisschen Profil über. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Was hat jetzt das mit dem zu tun eigentlich? Aber wir werden es sehen. Und wie sich der Unterschied bemerkbar macht, erfahren wir auch gerade. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Ob der Vorrat wirklich nötig ist, das haben die Zuhörer noch nicht gewusst. Ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Normalerweise hat nämlich eine Füllung gelangt für so ein Hochzeitsfest. Und falls unverhofft es nicht lange würde, vielleicht hätte es ja noch im Haus der Brut ja auch noch Ölvorrat. Doch jetzt trifft das tatsächlich ein, was eigentlich überhaupt niemand erwartet hätte. Der Bräutigam, der kommt einfach nicht. Natürlich haben wir gewusst, dass man das mit der Zeit nicht so genau nimmt, aber in jeder Kultur gibt es so eine Toleranzüberschreitung. Oder? Bei uns auch 5 Minuten, oder? Akzeptieren wir noch. 6 Minuten ist einfach eine Frechheit. Nur in dieser Kultur ist vielleicht 1 Stunde, 2 Stunden ist noch in der Toleranz gewesen, aber wenn es 5 Stunden geht, ist auch dort die Toleranz überschritten. Man hat sich schon müssen fragen, ob der Bräutigam überhaupt kommen will und ob das Fest überhaupt stattfinden wird. Ob der überhaupt noch heiraten will oder ob er sich anders überlegt hat. Und als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. die Törichte und die Klugen. Alle schlafen ein. Die Wartezeit ist für die 10 Jungfrauen viel zu lang geworden. Sie sind so müde geworden, dass sie eingeschlafen sind. Die Törichter und die Klugen gibt absolut keinen Unterschied. Also Klugheit und der Vorrat hat auch den Klugen überhaupt nicht genützt. Sie sind auch eingeschlafen. Sie schlafen und der Bräutigam kommt nicht. Die Hochzeit. So denken auch die Zuhörer von Jesus, wird nicht stattfinden. So wie der erste Teil der Geschichte. Und bevor ich mit der Erzählung weiterfahre, möchte ich 3 Punkte klären. Erstens, das Hochzeitsfest ist ein Bild für die Zusammenführung der Jünger mit ihrem Herrn, Jesus der Bräutigam. Es ist die Wiederkunft von Jesus, die Vereinigung von ihm mit der Gemeinde Jesu. Das ist das Bild, von dem redet Jesus. Darum auch das Hochzeitsfest. Es geht um die Zusammenführung von der Braut und dem Bräutigam von der Gemeinde Jesu und Jesus selber. Zweitens, es ist wichtig festzustellen, wie sich die Törichten von der klugen Jungfrauen unterscheiden. Das werden wir am Schluss sofort begreifen und wird uns klar sein, aber ich möchte das jetzt schon mal erklären, denn wir sollen noch klarer sein. Jesus erklärt in der Bergpredigt mit dem Vergleich, wer wenn ihm klug ist und wer töricht ist. Jeder, der mein Wort hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Das ist also der kluge Mensch, der auf Gott loset und entsprechend lebt. Und der Törichte, das wissen natürlich jetzt auch viele von uns, ist der Nächste. Jeder, der mein Wort hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Das ist der törichte Mensch. Der törichte Mensch, der auf Gottes Reden nicht reagiert. Wo wohl lässt, aber nicht handelt. Wo redet, aber nicht lebt. Drittens müssen wir feststellen, um was für einen Schlaf es sich eigentlich da handelt, in dem Gleichnis. Die klugen und törichten Jungfrauen schlafen alle ein. Da gibt es keinen Unterschied. In der Bibel und auch in unserem Sprachgebrauch verbinden wir mit dem Wort Schlafen verschiedene Vorstellungen. Eine Vorstellung ist der Erholungsschlaf, wo ich hoffe, ihr alle jetzt davon kommt, dass ihr keine Freinacht hinter euch habt, weil ihr nicht gut haben können schlafen. Das ist der Erholungsschlaf. Wir liegen ins Bett, schnarchelt, wachen wieder auf. Oder die, die nicht schnarchelt, wachen auch wieder auf. Genau. Bei mir wacht die Frau auf, weil ich schnarchle. Aber das ist egal. Kim fragt sich immer, wie das meine Frau aushaltet, aber ich höre ja nicht. Also das ist der Erholungsschlaf. Das ist die eine Vorstellung und der eine Gebrauch von dem Wort. Eine weitere Verwendung ist der geistliche Schlaf. Bei dem Schlaf verlieren wir die Sicht für die richtigen und wichtigen Werte im Leben. Wir verlieren die Sicht, um was es geht im Evangelium, wohin wir leben eigentlich. Und darum gibt es an verschiedenen Orten in der Bibel Weckrufe, wo uns auffordern, die Augen von der Wirklichkeit nicht zu verschliessen. Paulus schreibt um Timotheus, wir dürfen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Viele Ausleger meinen, das ist das Zweite, nachdem dass sie meinen, das Öl sei der Heilige Geist, dass es um den geistlichen Schlaf geht. Dass wir die Leute einschlafen, den Überblick verloren haben, um was es geht. Nur man müsste dann können beantworten, warum denn die fünf Klugen auch eingeschlafen sind. Die müssen dann wach bleiben, weil die haben ja voll Öl. Also wenn das ein geistlicher Schlaf wäre, dann müssten die Klugen müssten wach bleiben, sonst stimmt die ganze Geschichte nicht. Es geht nicht auf. Es gibt noch eine dritte Verwendung von Schlaf. Schlaf wird euphemistisch als für den Tod verwendet. Jemand ist gestorben, jemand ist eingeschlafen. Paulus sagt, Thessaloniker, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Also die gestorben sind. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wo Lazarus gestorben war, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Auch da braucht er das Bild Schlafen für den Tod. Und ich gehe davon aus, dass Jesus in dem Gleichnis mit dem Schlafen vom Tod redet. Die Jungfrauen sind gestorben. Schlicht und ergreifend. Die Törichten und die Klugen sind eingeschlafen, sie sind gestorben, weil der Bräutigam so lange nicht gekommen ist. Und die Jungfrauen sind die Menschen, die vor der Wiederkunft von Jesus sterben. Es ist nicht wie beim Gleichnis vom bösen und treuen Diener, wo noch beide leben, wo ihr Herz zurückkommt. Die Jungfrauen haben das Fest verpasst. Es scheint so, als ob die Hochzeit ausgefallen sei. Und bei den ersten Christen ist das ein richtiges Problem gewesen. Die haben erwartet, dass Jesus viel schneller kommt. Und dann sind Christen gestorben und die haben sie gefragt, was jetzt? Jetzt ist der Herr nicht gekommen, die sind gestorben, was passiert jetzt mit ihnen? Auch ein Thema, das Paulus aufgreift, im Thessalonikerbrief, wo er das ihnen erklärt. Das war eine Frage, die Christen beschäftigt hat. Was passiert mit den Christen, die vor der Wiederkunft von Jesus gestorben sind? Nur die Geschichte nimmt eine überraschende Wende. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. Die Hochzeit ist also doch nicht abgesagt. Der Bräutigam kommt, auch wenn ihn niemand mehr erwartet hat, mitten in der Nacht. Sie haben das Fest also nicht verpasst. Und dem muss alles schnell gehen. Die Jungfrauen wachten auf und machten sich daran, ihre Fackel in Ordnung zu bringen. Sie haben alles schnell müssen machen. Fackel reinigen, Öl nachfüllen. Und die Törichten haben kein Öl mehr gehabt zum Nachfüllen. Und was machen sie? Natürlich. Sie wollen bei den anderen holen. Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Sie waren komplett in Panik. Doch selbst wenn die Klugen ihnen hätten helfen wollen, es hätte keinen Sinn gemacht. Denn sie haben gesagt, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Da ist der Törichter nichts anderes übrig geblieben, als sich auf die Suche nach Öl zu machen. Und während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Das ist auch ein überraschendes Element. Normalerweise hat man die Türen nicht zugemacht beim Hochzeitsfest. Aber da wird es verriegelt. Was für eine Freude muss das für die gewesen sein, die jetzt da doch noch an das Hochzeit kommen, die gemeint haben, der Bräutigam kommt gar nicht mehr. Sie sind am Hochzeitsfest dabei, wo sie sich das Leben lang darauf gefreut haben. Und ein bisschen später kommen dann die törichte Jungfrau zum Haus. Vermutlich haben sie noch gar kein Öl bei sich gehabt, weil sie haben vermutlich mitten in der Nacht kaum einen Händler gefunden, der ihnen Öl verkauft hat. Aber sie haben es jetzt trotzdem versucht, zu dem Fest zu kommen. Doch die Türen von dem Festsaal sind verschlossen. Und sie rufen: Herr, Herr, mach uns auf! Mach uns auf! Haben vermutlich noch die Türen geklopft. Herr, wir sind jetzt da! Tja, der Bräutigam hört sie rufen, aber er will ihnen die Türen nicht aufmachen. Und die Begründung ist nicht das fehlende Öl, was wir jetzt erwarten würden von der Erzählung. Ihr habt halt zu wenig Öl gehabt. Das wäre ja die Antwort, die wir würden erwarten. Ich lasse euch nicht rein, weil ihr kein Öl habt. Oder nur zu wenig. Es geht nämlich überhaupt nicht um das Öl. Das Öl ist nur das Bild. Es geht um viel mehr. Der Bräutigam sagt: Ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Ihr steht gar nicht auf meiner Gästeliste. Ihr habt gar nichts mit mir zu tun. Ich kenne euch nicht und habe euch noch nie gekannt. Ihr seid gar nicht zu dem Fest eingeladen. Eure Namen sind nicht auf meiner Gästeliste. Was für ein Schock für die Jungfrauen. Den meisten von uns ist mittlerweile klar geworden, dass Jesus da von der Auferstehung redet. Der Ruf, wo die Jungfrau geweckt hat, wird der Ruf sein, der immer im Zusammenhang mit der Auferstehung uns begegnet in der Bibel. So zum Beispiel, Paulus der Thessaloniker schreibt übrigens auch genau über das Thema, was passiert mit denen, die gestorben sind, bevor Jesus gekommen ist. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, und dann nachher werden die verwandelt, die noch leben. Die im Glauben an Jesus gestorben sind, das sind die klugen Jungfrauen. Für die törichte Jungfrauen wird das ein böses Erwachen sein. Sie realisieren sofort, dass sie nicht vorbereitet sind, und sie versuchen trotzdem noch in den Festsaal hineinzukommen. Der Bräutigam kennt die törichte Jungfrauen aber nicht. Sie sind nicht auf seiner Gästeliste. Und was Jesus den Jungfrauen sagt, ich kenne euch nicht, erinnert uns doch, die die Bibel gut kennen, an das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Nun jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tage mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Beachtlich, was die Leute vorzuweisen haben. Es sind nicht Menschen, die das Religiöse fernstehen. Sie handeln sogar im Namen von Jesus, mit scheinbar hoher Autorität, prophetisch reden, Dämonen austreiben, Wunder tun. Wer so etwas vollbringen kann, benötigt übersinnliche Kräfte. Trotzdem wird Jesus ihnen antworten: Ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Mit anderen Worten, die Leute sind noch nie mit Jesus zusammengekommen. Das sind so Menschen, die so mitschwimmen im Feld von Christen. Jeder von Jesus, sie sagen, haben wir nicht in deinem Namen das und das. Aber sie haben noch nie ihr Leben Jesus anvertraut. Sie sind einfach fromm. Aber nicht wiedergeboren. Liebe Menschen, aber nicht wiedergeboren. Sie schwimmen mit den Christen. Und haben den Eindruck, sie seien Christen, können sogar wunderbare Wunder vollbringen. Aber wenn sie Jesus nie eingeladen haben, wenn sie nie umgekehrt sind, dann kennt sie Jesus nicht. Denn es geht nicht primär darum, was wir alles machen. Es geht primär darum, wie die Beziehung zu dem Bräutigam ist. Die Leute sind nie mit Jesus zusammengekommen, sonst würden sie kennen. Jesus kennt sie nicht, weil sie von ihm nie, weil sie nie seine Einladung angenommen haben, wirklich. Sie sind seinem Ruf nicht gefolgt, obwohl die Einladung besteht. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Es ist also nicht schwierig. Ich muss nicht Angst haben, ich könnte dann nicht schlussendlich nicht dazugehören, wenn ich mit Jesus verbunden bin. Nur wenn ich mit Jesus nicht verbunden bin, habe ich ein Problem. Gebote Gottes sind Licht. Jeder Mensch kann sie einhalten. Ich weiss, bei Christen haben so einen komischen Reflex, wenn sie Gebote Gottes gehört haben. Schwer. Oh, wenn ich. Ist das Christsein schwer? Jesus sagt immer das Gegenteil. Und Johannes sagt auch das Gegenteil. Ich weiss gar nicht, wieso wir immer sagen, es ist schon schwer. Er sagt, es ist Licht. Die Last ist Licht. Vielleicht müssen wir mal überlegen, was ob die Lasten, die wir meinen, ob das Lasten sind, die wir selber produzieren. Oder ob wir vielleicht falsch verstehen, was Jesus meint. Auf jeden Fall ist er der Meinung, die Last ist Licht. Jeder Mensch kann das ewige Leben bekommen. Aber zuerst müssen wir auf die Einladung von Jesus antworten. Zuerst müssen wir von Jesus unsere Last und unsere Schuld abnehmen lassen. Erst wenn das passiert ist, werden wir Gebot Gottes als Licht empfinden, also nicht übertrieben schwer. Denn ab dem Moment lebt der Heilige Geist in uns und führt und leitet uns. Ich will den Verlauf kurz aufzeigen. Wenn wir Jesus einladen, dann werden wir Gottes Kinder, so wie es Johannes Evangelium steht, alle denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Das ist einmal das, was die 5 Törichten nicht gemacht haben. Und darum sind sie nicht auf der Gästeliste gestanden für das Hochzeit. Und wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wird Gott durch den Heiligen Geist in uns hineinleben. Und das finde ich etwas vom Faszinierendsten am christlichen Glauben, dass das eben nicht ein Glauben ist, wo man sich bekehrt und dann kommt das Gesetzbuch vom Himmel oben ab und dann muss ich 150 Gesetze lesen. Sondern Gott kommt in mein Leben hinein. Er belebt mich neu. Weil ihr nun seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Ich glaube, das ist uns oft viel zu wenig bewusst. Ihr könnt die ganze Bibel, das ganze Neue Testament durchlesen. Ihr werdet nie etwas Gegenteiliges finden. Der Heilige Geist lebt in den Menschen, die Jesus nachfolgen. Und wenn Gott in uns lebt, dann sind die Gebote nicht schwer. Gott wird uns leiten, wenn wir das zulassen. Wie Paulus sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Mit dem Gleichnis sagt uns Jesus, dass wir mit der Zeit nicht kalkulieren sollen. Es ist nicht relevant, ob wir noch leben oder bereits gestorben sind, wenn Jesus kommt. Wenn wir gestorben sind, werden wir nichts mehr verändern können. Was zählt, ist unser Leben da und jetzt und unsere Beziehung zu Jesus da und jetzt. Und darum sagt Jesus abschließend: Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Also lebt heute so, dass ihr morgen könnt sterben könnt. Und wenn ich komme, wieder auferweckt werde zum Hochzeitsfest. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir sollen so leben, dass Jesus heute kommen könnte. Und wenn wir sterben, bevor er kommt, werden wir nichts verpassen, überhaupt nichts. Wir werden beim grossen Fest dabei sein. Und das Hochzeit, das kann ich euch garantieren, das findet 200%ig statt. Das wird stattfinden. In der Offenbarung lesen wir: Glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes von Jesus, spielt für Jesus das Lamm, eingeladen ist. Auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Also wir können uns darauf verlassen, das Fest wird stattfinden. Konzentrieren wir uns also in unserem Leben auf die Werte, die über den Tod rausgehen. Und von grösster Bedeutung sind. Jesus sagt einmal: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe und Einbrecher sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Wir sind für die Zukunft gut vorbereitet, wenn wir heute mit Jesus unterwegs sind. Wenn Jesus mich kennt. Das ist eigentlich die einzige Frage, die eigentlich noch gut ist zu beantworten heute. Kennt mich Jesus? Habe ich ihm schon mein Leben anvertraut? Oder bin ich einfach christlich fromm? Kennt mich Jesus? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Dem müssen wir keine Angst haben, dass unser Ölvorrat nicht kennt die lange. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich möchte dir danken für das Gleichnis, das du erzählt hast und das auch zeigt, dass das Fest garantiert stattfinden wird, von dem du geredet hast. Auch wenn du nicht so schnell zurückgekommen bist, wie alle vermutet haben damals. Und über all die Jahrhunderte hinweg hat man immer wieder gedacht, jetzt kommst du oder jetzt ist es denn so weit. Wir wissen nicht, wann das ist. Aber wir sind dir dankbar, dass wir auf deiner Gästeliste stehen können. Dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Für unsere Schuld. Und wenn wir uns vor dir beugen, uns vor dir demütigen, schreibst du uns ins Buch vom Leben. Und dann sind wir auf dieser Gästeliste, wo die Türen offen sind für das Hochzeitsfest. Wo die Türen offen sind für den Himmel, für die Herrlichkeit. Ich danke dir dafür. Amen.
Danke vielmals. Ein bewegender Morgen, motivierender Morgen. Herzlichen Dank, Jürg, für die Predigt, dass du die Augen geöffnet hast über den Bibeltext und für das wunderbare Lied. Und ich möchte zum Schluss euch ganz einen gesegneten Sonntag wünschen. Guten Einstieg in die nächste Woche. Euch einladen zum Kaffee, zum noch austauschen. Ganz einen schönen Sonntag miteinander.